Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Ja, wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema: emotionale Resilienz und mentale Gesundheit im Angesicht der Klimakrise. Und auch heute habe ich das große Glück, eine sehr spannende Gesprächspartnerin mit Katharina van Bronswijk zu haben. Sie hat, wir haben gerade eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen, in Heidelberg und Berlin studiert. Ich habe auch in Heidelberg studiert, auch deshalb von mir sehr sympathisch, Psychologie. Und hat jetzt jüngst erst ein Buch Klima im Kopf herausgebracht. Das passt auch hierzu, zwar nicht als Podcast, sondern auch als Hörbuch erscheint. Aber vielleicht, Frau van Bronswijk, möchten Sie was zu sich sagen und herzlich willkommen.
Ich glaube, das Wichtigste ist schon rübergekommen. Ich bin Psychologin und habe nach dem Studium noch eine Weiterbildung zur Psychotherapeutin gemacht, arbeite in eigener Praxis in Berlin und bin schon seit 2009 mit dem Klimathema beschäftigt. Ich habe tatsächlich schon im ersten Semester im Studium angefangen, mich mit Umweltpsychologie auseinanderzusetzen. Damals mehr so im Kontext mit der allgemeinen Psychologie, wo es darum ging, wie Menschen so komplexe Probleme wie den Klimawandel lösen. Also wie die Denkprozesse dahinter sind.
Da sind wir ja dann auch schon mittendrin. Wie ist das denn? Wie gehen Menschen unterschiedlich mit der Klimaangst um? Es gibt ja doch viele, sehr viele jüngere Menschen, die sich stark engagieren rund um das Thema Klimaschutz. Was macht diese Klimaangst mit Menschen? Oder was kann sie mit ihnen machen? So muss man ja sagen.
Also grundsätzlich muss man vielleicht erstmal sagen, wozu Angst eigentlich da ist und Klimaangst dann eben auch. Angst ist ja wie so ein psychisches Warnsignal. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Warnlampe im Auto, die angeht und sagt, Achtung, Achtung, hier ist ein Problem. Und wenn wir eben so eine Bedrohung detektieren wie den Klimawandel, dann entsteht Angst, die uns sagt, mach was. Und im besten Fall kann man dann diese Angst bewältigen, indem man das Problem beseitigt. Und das ist natürlich bei so globalen Krisen wie dem Klimawandel schwieriger als bei der Schlange, die uns über den Weg kriecht, wofür die Angst evolutionär erstmal so geprägt wurde. Und deswegen ist es ein bisschen komplexer, wie jetzt Menschen mit der Klimaangst umgehen. Es gibt eben diejenigen, die dann tatsächlich ins Handeln kommen, also problemlösungsorientierter dran gehen und zum Beispiel AktivistInnen werden oder in ihrem Unternehmen ein Projekt anstoßen und so irgendwie was zur Lösung beitragen. Wir wissen auch aus Studien, dass das tatsächlich das ist, was am besten gegen Klimaangst hilft, wenn wir kollektive Wirksamkeit erleben. Also wenn wir mit anderen gemeinsam daran arbeiten, dass die Klimakrise eingedämmt wird. Die anderen Möglichkeiten, wenn ich jetzt nicht so richtig Lösungsmöglichkeiten sehe, zu denen ich beitragen kann, also wenn ich keine Handlungsmöglichkeiten für mich sehe oder wenn ich ein niedriges Selbstwirksamkeitserleben habe. Das ist jetzt ein sehr psychologischer Begriff, aber im Endeffekt geht es darum, habe ich den Eindruck, etwas bewirken zu können oder nicht? Also glaube ich, dass ich handlungsmächtig bin in meinem Leben oder fühle ich mehr so, dass ich ein Spielball des Schicksals bin? Davon hängt dann ab, ob Menschen eben sich überhaupt zutrauen, aktiv zu werden. Also das eine ist tatsächlich mehr so infrastrukturell oder so von den äußeren Faktoren her, habe ich Handlungsmöglichkeiten, die Wirksamkeitsversprechen erfüllen können. Und das zweite ist, traue ich mir auch zu, das dann zu machen, was getan werden müsste. Und wenn ich das eben beides nicht habe oder eins von beidem nicht habe, dann ist ja die Frage, wie geht die Psyche dann mit der Angst um? Weil die ist ja sehr unangenehm. Und wenn ich so keine Kanalisierungsrichtung habe, dann muss ich die Angst irgendwie anders reduzieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Das eine ist Verleugnung des Klimawandels. Also wenn ich einfach mir einrede, aufgrund von Verschwörungserzählungen oder Klimaleugnung an sich, dass es gar kein Problem gibt, dann muss ich natürlich auch mein Verhalten nicht ändern. Und dann geht die Angst auch so wieder weg. Das ist so der Hintergrund hinter der Wissenschaftsleugnung. Und die andere Möglichkeit ist Verdrängung. Also, dass ich mich einfach ablenke und das Problem nicht so an mich ranlasse. Und das sind sozusagen zwei Problemlösungen auf der Gedankenebene, mit denen ich das Gefühl auch wegmachen kann.
Und wenn ich jetzt ins Handeln gekommen bin, also ich habe das Thema Klimakrise, ob dann Angst ist, weil ich habe es sozusagen erkannt, ich merke, ich muss was tun, ich bin selbstwirksam geworden. Jetzt ist es ja, Sie hatten ja gesagt, dann kommt man ins Handeln und man hat das Gefühl, man ändert was. Jetzt ist es ja nur da so, jetzt kann ich mein eigenes Handeln umstellen und dann trotzdem, wenn ich täglich die Nachrichten gucke und wenn ich mir so anschaue, was auf der Welt passiert, dann ja nur irgendwann trotzdem merken, so, naja, der Grund der Angst, sind wir wieder mal Angst, ist ja irgendwie damit noch nicht weg. Wie wird man dann zum Leugner oder zum, also wie Sie es gerade eben gesagt, dass ich irgendwie Kopf in Sand stecke, oder wie geht man dann wieder damit um? Weil Sie hatten ja gesagt, dieses Selbstwirksamkeitsthema ist so wichtig, ist ja aber auch sehr herausfordernd bei einem globalen Thema, Selbstwirksamkeit zu erleben.
Total. Also ich glaube, das eine ist, dass es total wichtig ist, sich nicht auf so individuelles Verhalten oder so auf das Konsumverhalten zu fokussieren in seinem Wirksamkeitserleben, weil man da halt relativ schnell merkt, okay, wenn ich jetzt auf meinen Kaffee-to-go-Becher verzichte oder kein Fleisch mehr esse, dann ist die Welt davon nicht gerettet. Also das läuft ziemlich schnell ins Leere und das ist natürlich total frustrierend. Und bei einigen Menschen ist es so, dass sie dann eben in diese Ablenkung rutschen. Die werden dann nicht zu Klimawandelleugnern und leugnen die Wissenschaft, sondern die meisten lenken sich dann so ab und werden krisenmüde und wollen sich damit nicht mehr beschäftigen. Das andere ist, anders aktiv zu werden, also einfach sein Engagement zu verändern, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Und das ist eben auch das, was ich vorhin mit kollektiver Wirksamkeit meinte. Also dass es darum geht, anderen gemeinsam an den größeren Veränderungshebeln zu arbeiten, weil das ist dann etwas, was der Größe des Problems angemessener ist. Heißt jetzt nicht, dass es das wieder komplett lösen kann. Aber dann habe ich eben noch mehr das Erleben, dass ich was zur Lösung beitragen kann. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Unternehmen eine Arbeitsgruppe mit KollegInnen starte und wir machen einen Plan für Klimaanpassung und Emissionsreduktion im Unternehmen. Im besten Fall und mit Unterstützung der Führungsebene, weil sonst wird es eher frustrierend. Aber das ist dann eben sowas, wo ich mehr Wirksamkeit erleben kann, die dann auch sich angemessener anfühlt. Und gleichzeitig, auch da ist natürlich die Welt nicht von gerettet, braucht es schon auch noch andere Emotionen in der Verarbeitung von der Lage, in der wir gerade sind. Das ist dann eher die Aufgabe von Trauer, die uns in so einem Verarbeitungsprozess hilft, zu verarbeiten, was wir eben nicht ändern können und das akzeptieren zu lernen. Also so die eigene Begrenztheit zu betrauern, würde ich jetzt mal sagen.
Also das ist ja auch ein Schutzmechanismus dann wahrscheinlich, ne?
Inwiefern Schutzmechanismus?
Naja, dahingehend Schutzmechanismus, dass man die Grenzen, also nicht nichts macht, aber die Grenzen dessen erkennt, in denen man eben handeln kann. Jetzt, ich sag's mal sehr unwissenschaftlich, denen das mir nach. Ich meine, da kannst du ja sonst wahnsinnig werden. Also wenn du nicht irgendwie eine Balance zwischen deiner eigenen Gesundheit sozusagen zu erhalten und deinem Engagement, kann politisch sein, kann alles Mögliche, vor dem Hintergrund der Klimakrise.
Ja, absolut. Also das ist auch was wir bei den Psychologists und Psychotherapists for Future immer diskutieren, dass es so die Gefahr gibt, sich in so ein Activist-Burnout reinzuarbeiten, wenn man das genau nicht hat. Und ein Kollege von mir, Fabian Schmielewski, hat gesagt, eigentlich braucht es im Umgang mit so globalen Krisen so eine Trias aus erstens dem Wirksamkeitserleben, was ich ja gerade schon gesagt habe,
ja.
Zweitens Selbstfürsorge, also sich irgendwie auch darum zu kümmern, dass man so ein bisschen Lebensglück erlebt, weil das brauchen wir einfach als Menschen und dass es uns auch langfristig gut geht. In der Klimabewegung ist da immer so ein geflügeltes Wort, dass Klimaengagement eben ein Marathon ist und kein Sprint und da muss man sich die Kraft gut einteilen. Da braucht es die Selbstfürsorge für. Und das Dritte in dieser Trias ist die Akzeptanz. Und da geht es eben darum, akzeptieren zu lernen, was wir nicht mehr ändern können, weil es dafür schon zu spät ist. Und auch akzeptieren zu lernen, wo unsere eigenen Grenzen sind. Also selbst wenn ich etwas noch verändern könnte, kann ich das vielleicht nicht alleine. Und da sozusagen, ich sage immer so ein bisschen, das Vertrauen in andere Menschen wiederzufinden, dass das etwas ist, was wir gemeinsam machen, auch gemeinsam machen müssen. Und daran zu glauben, dass andere Menschen ihren Teil beitragen werden. Also so die, ich sage immer so ein bisschen, das, die Liebe zu den Menschen wieder zu entdecken, das ist auch wichtig. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Kernemotion, die uns hilft, zu dieser Akzeptanz zu kommen, ist eben Trauer. Und wenn man sich jetzt so die Umfragen anguckt, ist es tatsächlich auch so, dass Trauer neben der Angst die zweithäufigste Klimaemotion ist. Also es ist bei sehr vielen Leuten so, dass sie eben das betrauern, was nicht mehr zu retten ist oder was sie nicht bewirken können.
Also Artensterben und solche Themen.
Genau.
Wo du dann einfach sagst, da sind wir jetzt zu spät, in Anführungszeichen.
Genau, wenn die Arten ausgestorben sind, sind sie ausgestorben. Und die Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, sind auch im Mittelmeer ertrunken. Denen können wir nicht mehr helfen.
Seit wann wird denn in dem Bereich geforscht?
Also es gibt ein paar Paper, die schon deutlich älter sind, aber ich würde sagen, so intensiviert hat sich die Forschung zum Thema Klimaemotionen so um 2016 und aufwärts.
Gibt es da auch Zahlen zu? Also wie soll ich sagen, wie stark das Thema wird ja relativ, ist zwar schon ein sehr altes Thema, dass man sich für Klimaschutz, also Club of Rome und so weiter einsetzt, aber diese verstärkte Auseinandersetzung und Engagement dafür in einer breiteren gesellschaftlichen auch Öffentlichkeit ist ja noch nicht so lang und noch nicht so alt ist es. Also zumindest nicht seit den 70ern, würde ich sagen. Also Da fing mit den Grünen an, aber da war es ja insbesondere erstmal das Umweltschutzthema. Gibt es da irgendwie Zahlen zu, wie viele Menschen wirklich in diesem Thema Klimaangst drinstecken? Merken Sie das in Ihrer, Sie hatten ja gesagt, dass Sie in Berlin auch arbeiten?
Also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden zwischen Angst und psychischen Störungen, weil Gefühle sind keine psychische Störung. Das ist nicht per se behandlungsbedürftig, wenn man jetzt wegen der Klimakrise Angst hat oder aussterbende Arten betrauert. Das ist, würde ich sagen, erstmal eine sehr gesunde und normale Reaktion in so einer Krisenzeit. Dementsprechend in meiner Praxis kommt das gar nicht so viel an. Das deckt sich auch ganz gut mit Studien. Also wir haben leider für Deutschland noch keine bevölkerungsrepräsentativen Umfragen zum Thema Klimaangst. Wir haben aber so aus der R&V-Studie zum Beispiel, das war eine Umfrage unter den Deutschen, ein paar Ergebnisse. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, sondern mehr so eine Meinungsumfrage. Und da haben so 2/3 der Leute gesagt, dass sie sich Sorgen machen wegen des Klimawandels. Aber es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man so die Frage stellt. Also im EU-Eurobarometer zum Beispiel wurde die Frage gestellt, ob diejenigen glauben, dass die Klimakrise ein ernstes Problem ist und die Politik dringend handeln muss. Und da hatte man Zustimmungswerte von 95%. Also da steckt ja auch irgendwie eine Sorge drin. Das heißt, es kommt immer auch so ein bisschen drauf an, wie ist die Frage gestellt, wie viele Fragen werden gestellt, um dasselbe Konstrukt zu erfassen. Da kommt so ein bisschen der Psychologie-Nerd durch, der sagt, na, mit einer Frage kann man sowas nicht erfassen. Das muss unterschiedlich formuliert erfragt werden. Wir haben so einzelne Studien zu, ich sag jetzt mal, kleineren Stichproben. Es gibt eine weltweite Befragung mit 10.000 Kindern und Jugendlichen zwischen 14 und 25 mit 5 Ländern im globalen Norden und 5 Ländern im globalen Süden, wo sich durchweg sehr hohe Werte zeigen. Also 90% und mehr, die unangenehme Gefühle haben wegen der Klimakrise. Und es zeigt sich, dass je stärker diejenigen schon von Klimafolgen betroffen sind, desto stärker ist auch die Alltagseinschränkung durch diese Gefühle. Und in Deutschland sind wir im Moment noch, abgesehen vielleicht von Hitze, aber das ist den meisten nicht so bewusst, ganz gut abgesichert. Also wir haben nicht hunderte, tausende Tote jedes Jahr wegen der Klimakrise. Und deswegen ist da auch jetzt die Alltagsbelastung noch nicht so hoch. In einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage zum Thema Krisen aus dem Jahr 2023 war es so, dass die meisten gesagt haben, dass sie sich Sorgen machen wegen der Themen, aber eben vor allen Dingen diese Strategie der Vermeidung wählen, sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie nicht so richtig für sich Handlungsmöglichkeiten sehen.
Kann sich sowas abnutzen? Weil, also vielleicht auch nicht der richtige Begriff, aber ich meine, man erlebt ja gerade so ein bisschen eine Krisenbeschallung und damit meine ich jetzt nicht Klima, sondern du hast Ukraine-Krieg, wir haben in Amerika, wie soll ich sagen, auch eine etwas eigenwillige Situation. Wir haben hier das Thema der Klimakrisen. Es prasselt ja doch einiges und nicht nur an, wie haben Sie es vorhin so gesagt, was dann immer sagt, naja, man kann auch an die Hoffnung geben, was andere Menschen angeht. Zumindest hat man es nicht immer, wenn man die Nachrichten sich anschaut. Wird man dann einfach müde, auch was das Thema angeht? Das muss gar nicht verleugnen sein, sondern ja, ein Erschlaffen vielleicht.
Also da gibt es unterschiedliche Phänomene. Das eine ist nach Per Esmus Stocknes benannt die Apokalypse-Fatigue, also so eine Apokalypse-Müdigkeit. Es ist so, dass wir uns an diese Krisenbilder gewöhnen. Also das, was wir in den Nachrichten sehen mit Waldbränden und Überschwemmungen und so, diese Bilder, die sieht man das erste Mal und ist vielleicht schockiert, aber danach halt nicht mehr. Dann hat man das halt schon mal gesehen. Also da gibt's sowas wie so eine Art Abnutzung dieser Bilder. Das heißt aber nicht, dass, wenn man das jetzt bei sich in der Nähe hat, einen das nicht beeinträchtigen würde oder beeindrucken würde. Das ist die zweite Sache. Und zwar gibt es wie so eine Art begrenzten Sorgenpool bei Menschen. Also wir haben wieder so eine interne Sorgenhierarchie. Und Dinge, die uns persönlich betreffen und nah an uns dran sind und also die räumlich nah an uns dran sind, aber auch zeitlich nah an uns dran sind, die machen uns mehr betroffen. Das heißt, so globale Themen wie Krieg, Pandemie, Klimakrise, das rückt in dieser Sorgenhierarchie so ein bisschen zurück hinter so Alltagssorgen, wie ich muss mein Kind noch zur Kita bringen und es ist schon viel zu spät. Und das erlaubt natürlich auch, dass wir diese Krisen einfach so ein bisschen besser wegschieben können. Und wie gesagt, in dieser bevölkerungsrepräsentativen Umfrage haben die meisten gesagt, dass sie in Anbetracht der Klimakrise und der Kriege und mit der Pandemie im Nacken und also da war Trump noch nicht wiedergewählt, dass diese Überlagerung der ganzen Krisen sie wirklich so krisenmüde macht. Und das ist einfach eine krasse Überforderung, die wir in so einem Moment haben. Und dann ist es wie so eine Art Selbstschutz, sich da draus zurückzuziehen und sich damit einfach nicht mehr zu beschäftigen, weil es am Ende ja, wenn man nicht keine Handlungsmöglichkeiten für sich sieht. Und das ist jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Ukraine-Krieg ja auch wirklich schwierig. Da könnten wir jetzt nicht direkt was machen.
Nee.
Dann bleibt der Seele ja nicht viel anderes, als diesen unangenehmen Zustand irgendwie darüber zu beenden, dass wir uns davon ablenken.
Der Podcast, der Titel ist ja Resilienz. Mhm. Kann ich irgendetwas selber tun, um Resilienz zu unterstützen? Also dass ich, wie soll ich sagen, wir haben vorhin drüber gesprochen, joggen gehen, irgendwas, was einem selber wieder Kraft gibt?
Genau, also da sind wir beim Thema Selbstfürsorge. Das ist ein Resilienzaspekt. Wobei ja auch da wieder die Frage ist, was ist eigentlich Resilienz und warum diskutieren wir Resilienz in Anbetracht von Krisen? Eine Gefahr, die ich sowohl bei der Debatte um die Klimaemotionen als auch um den CO2-Fußabdruck als auch um die individuelle Resilienz sehe, ist, dass wir diese Probleme so individualisieren, so nach dem Motto, wenn es dir schlecht geht, dann bist du einfach nur nicht hart genug und musst wohl deine Resilienz stärken. Und darum geht's ja nicht. Also es ist einfach so, dass das krasse Krisen sind, die uns als Individuum überfordern. Und dann geht's nicht darum, dass ich mich stählen muss, weil ich mich zu sehr anstelle, in Anführungszeichen. Sondern es geht ja darum, systemisch was zu verändern, weil ja wirklich was schief geht. Das so vorweggestellt, also ich bin so ein bisschen kritisch.
So meine ich das gar nicht, aber ich kann ja nicht immer, Sie hatten ja gesagt, Ukraine, ich kann ja manchmal das System nicht, zumindest nicht sehr einfach verändern und trotzdem muss ich ja gucken, dass ich nicht zerbreche.
Genau. Also ich glaube schon, dass es total valide ist, zu sagen, ich dosiere so ein bisschen meinen Nachrichtenkonsum. Also in der Studie haben jetzt 40% der Leute gesagt, oder 39, dass sie überhaupt noch Nachrichten gucken. Das heißt, 61% gucken gar keine Nachrichten mehr. Und das ist natürlich dann auch eine Form von Verdrängung, wo man sagen muss, okay, das ist dann schon fast wieder ein bisschen weltfremd. Das fände ich jetzt nicht so unterstützenswert. Aber das heißt, man kann so gucken, okay, wie viel Katastrophe halte ich heute aus? Und das so für sich zu dosieren, dass man irgendwie informiert bleibt, aber sich nicht überfordert, das ist, glaube ich, wichtig. Und aber eben auch zu gucken, was schon vorangeht. Also, weil unsere Nachrichten ja einfach so gestrickt sind, dass so die aktuellen Horrormeldungen kommen. Aber all das, wo es schon vorangeht, das kriegt man ja meistens nicht zu sehen. Das muss man sich dann auf Seiten wie dem Good News Magazin oder Perspective Daily oder in der Good News App oder im Weltverbesserer Podcast, also an so verschiedensten Stellen muss man sich das so zusammensuchen. Deep Dive Cleantech. Also man kriegt überall so Schnipsel zusammen, wenn man wirklich danach sucht und sieht dann eben auch, was vorangeht. Und das ist was dann helfen kann, ein bisschen zuversichtlicher zu bleiben, weil man sonst ja den Eindruck bekommt, ich bin nur von Idioten umgeben. Keiner interessiert sich für diese Themen. Ich bin der Einzige, der sich interessiert. Das ist das Phänomen der pluralistischen Ignoranz, dass wir alle uns dafür interessieren oder die meisten und aber den Eindruck haben, kein anderer tut das. Und das stimmt natürlich nicht. Mhm. Und wie dann eben auch vielleicht wieder so neue Ideen bekommen, wo wir uns einbringen können mit dem, was wir können, wenn wir uns mit diesen ganzen Lösungen und wo es schon vorangeht, beschäftigen. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und an sich, was jetzt so Krisenresilienz angeht in Bezug auf den Klimawandel, würde ich sagen, ist es total wichtig, soziale Netze aufzubauen und zu stärken. Also weil, was wir so aus der Forschung zu Traumatisierung und auch zu Extremwettern wie Katrina wissen, ist, dass das, was Menschen am meisten hilft und auch ein schützender Faktor vor der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung ist, ist soziale Unterstützung. Also wenn ich in Zeiten, in denen es mir schlecht geht oder in denen mir was Schlimmes passiert ist, jemanden habe, der mir zuhört, der wertschätzt ist, der Verständnis hat, das ist super wichtig.
Damit wissen wir auch, dass mit sozialen Netzen tatsächlich nicht die sozialen Medien gemeint waren, sondern
Also seine Nachbarn wieder kennenlernen, sich mit denen unterhalten, seiner Familie, mit seinen Freunden regelmäßig Kontakt haben und halt nicht nur über die sozialen Medien, sondern so face-to-face, so echte Unternehmung machen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Das würde ja nun aber auch mit sich bringen, wenn ich mal ein bisschen, also jetzt nicht die sozialen Netze, sondern ich Sie haben ja gerade gesagt, Good News etc. pp. Ist im Umfeld von Klimawandel, von sehr vielen Bedrohungen und Herausforderungen wird ja sehr viel mit, jetzt mal wieder beim Thema Angst auch argumentiert. Also wenn wir jetzt nichts machen, dann das ist ja stark aus so einer, ist auch ein Momentum aus einer Bedrohungssituation. Wie kriegt man da Hoffnung wieder rein? Also oder andersrum formuliert, muss man die Dosis sozusagen vielleicht in ein anderes Gleichgewicht bringen zwischen der Handlungsnotwendigkeit, aber auch gleichzeitig zu zeigen, dass es eben auch eine ganze Reihe von Handlungen gibt, die in die richtige Richtung gehen.
Genau, ich glaube, es braucht beides. Also wir brauchen ein grundsätzliches Problembewusstsein, damit wir überhaupt ins Handeln kommen, sonst hätten wir irgendwie keine Handlungsnotwendigkeit. Aber die meisten Leute wissen ja, dass es den Klimawandel gibt und leugnen den auch nicht. Also ich glaube, da muss man sich jetzt nicht die Mühe machen, zu versuchen, den allen noch die tatsächliche Tragweite des Problems klarzumachen. Das ist nämlich bei den wenigsten der Fall, dass die wirklich verstanden haben, wie schwerwiegend es ist. Man muss, glaube ich, auch nicht sehr viel Energie darauf verwenden, jetzt die neuesten Katastrophenmeldungen jedes Mal noch immer wieder zu vermitteln. Weil wenn man das grundsätzliche Problem verstanden hat, dann reicht das, glaube ich, aus. Ich glaube, was wir jetzt mehr brauchen als Gesellschaft, ist nicht mehr the day after tomorrow, sondern mehr sowas wie der Film Tomorrow erzählt hat, also dass wir, also wenn ich jetzt in Filmen rede, also dass wir gemeinschaftlich, und das kann in der Kunst sein, in Filmen, also in fiktiven Erzählungen, aber auch in Dokumentationen über Projekte, die schon laufen, dass wir gemeinschaftlich wie eine Idee davon entwickeln, was wir stattdessen haben wollen. Also in der Psychologie sagt man immer, es gibt die Unterscheidung zwischen Vermeidungszielen, also etwas, was wir nicht wollen, Artensterben, Klimawandel und so weiter, und Annäherungszielen. Und wenn wir keine Annäherungsziele haben, dann passiert so ein bisschen was, wie wenn man in ein Taxi steigt und sagt, fahren Sie mich nicht zum Hauptbahnhof. Also wir wollen halt keine Klimakrise. Und dann fährt man halt mit dem Taxi durch die Stadt und kommt nie irgendwo an, wenn man immer nur sagt, ich will nicht zum Hauptbahnhof. Wir brauchen irgendwie auch eine Vorstellung davon, was das Ziel ist, wo wir hinwollen. Weil nur wenn wir davon eine Vorstellung haben, dann wissen wir auch, was der nächste Schritt ist, den wir machen können.
Gesellschaftlich oder als Individuum?
Ich glaube, sowohl als auch. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen gesellschaftliche Debatten dafür braucht. Und das kann eben in der Kunst sein, in den Medien, in der Politik im besten Fall eigentlich auch, weil in den unterschiedlichen Milieus die Vorstellung davon, was so eine erstrebenswerte Zukunft ist, total unterschiedlich sind. Das reicht ja von, wir leben wieder im Wald im Einklang mit der Natur bis hin zu Flugtaxis. Und wahrscheinlich werden wir irgendwo bei einer Mischung von dem rauskommen, wenn wir sehr begrünte Fassaden haben, ist ja fast wie im Wald zu leben. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass wir konkreter Ideen haben oder entwickeln können, was der nächste Schritt ist, wenn wir so eine Zielvorstellung haben. Das zweite ist, dass das mit angenehmen Emotionen verknüpft ist. Jetzt habe ich eine Buchempfehlung für die Hörenden. Zukunftsbilder 2045. Das ist nicht KI generiert, sondern in kleinster Kleinarbeit per Hand zusammengestückelt, wie so eine Art Wimmelbilder von Städten und auch von kleineren Orten, so wie sie jetzt aussehen und wie sie 2045 aussehen könnten, wenn die Transformation gelungen ist. Und es macht unglaublich viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Ich war wirklich total begeistert und ich hatte so Zukunftssehnsucht, als ich das gelesen habe. Ich gedacht, ja, genau da will ich wohnen, genau so will ich leben. Und ich glaube, wir brauchen wieder die Vorstellung davon, dass die Zukunft auch gut sein kann und nicht nur katastrophal. Und dafür braucht es eben genau sowas, dass wir diese Lösung irgendwie in der Umsetzung sehen. Das sind jetzt in dem Fall nur Bilder und so kleine Geschichten, die dazu geschrieben sind, aber das macht es einfach ein bisschen nahbarer. Und ein Soziologieprofessor hat mir mal gesagt, wir müssen Probe wohnen in der Zukunft. Also wir müssen uns ein bisschen vorstellen können, wie das dann wird. Und dann werden wir wieder kreativer.
Das ist ja auch greifbar. also ich kenne jetzt, also ich kenne das Buch nicht mal, ich kenne nur die Bilder immer, wenn du so, das ist eine Straße aus den 70ern und dann ist sie ja häufiger in Holland oder so und jetzt ist sie heute autofrei und grün und der Fluss ist wieder irgendwie nach oben geholt worden und nicht einbetoniert. Das macht schon, finde ich, und das ist auch heute schon möglich, sozusagen, nicht nur in der Zukunft. Weil da schließt sich für mich nochmal was an, zwischen diesem, man weiß sehr viel, ins Handeln zu kommen. Wenn ich mit Bekannten spreche, wenn ich im politischen Raum unterwegs bin, ich meine, sie werden es wahrscheinlich auch immer wieder hören, ist so dieses, naja, warum sollen denn wir was machen? Weil 1,5 Grad und CO2 ist ja alles weltweit. Also die Stadt, die begrünt ist, kann ich bei mir sehr konkret bei mir tun. Da habe ich auch das Gefühl, ich habe einen Einfluss und bin nicht so abhängig von allen anderen, ne? Wie kriegt man außer diesen konkreten Bildern das hin? Weil ich finde, das wirklich, da sprichst du, also ich zumindest, wenn ich dann mit den Menschen spreche, da versuche ich den Kopf anzusprechen. Also wenn du, und das ist ja echt schwierig, ja, wenn aber niemand was macht, ist auch blöd und irgendjemand muss anfangen und Vorbild und irgendwas, aber so richtig überzeugend, im Herzen hört sich's nicht an, selbst wenn ich mir selber zuhöre.
Also ich glaube ja, dass das Wichtige ist, dass es irgendwie im Herzen ankommt. Und ich glaube, dass die Frage, wie das im Herzen ankommt, für jeden Menschen unterschiedlich ist. Und jetzt so im 1-zu-1-Gespräch würde ich sagen, ist der Schlüssel für eine gute Klimakommunikation vor allen Dingen erstmal Neugier und Offenheit und verstehen wollen, also zuhören und weniger überzeugen wollen und dann einfach Menschen zu fragen, also was sie zu den Themen denken, was ihre Hürden zum Handeln sind, was ihre Vorstellungen von einem guten Leben sind, wie sie gerne hätten, wie die Zukunft aussehen soll und dann eben mit denen gemeinsam zu gucken, was ist das, was die Person beitragen kann.
Und jetzt mit einem positiven Bild, was ist Ihr Hoffnungs-, das Wirbelbild habe ich mitgekriegt, was gibt denn Ihnen Hoffnung, wenn Sie an die Klimakrise denken?
Also ich glaube auch, mir bewusst zu machen, was schon alles vorangegangen ist. Also vor allen Dingen, weil ich mit 19, 2009 sozusagen in die Klimabewegung dazugekommen bin. Und die Debatten um das Thema haben sich deutlich verändert. Das gesellschaftliche Bewusstsein dafür hat sich deutlich verändert. Allein, dass jetzt Unternehmen mit Nachhaltigkeit werben, also das irgendwie als erstrebenswert gilt, ist ein krasser Fortschritt. Also da einfach zu sehen, was schon vorangegangen ist, auch wenn man immer das Gefühl hat, es reicht irgendwie alles noch nicht aus. Aber sich da so zurückzuerinnern, das hilft schon, um zu sehen, wie man schon vorangekommen ist. Also die Fortschritte zu sehen. Und was mich immer sehr berührt und mir auch wieder Hoffnung machen kann, ist, wenn ich sehe, was andere Menschen alles machen. Also wenn ich einfach mitkriege, wer alles wo an welchen Stellen aktiv ist und mich dann eben mit diesen Sorgen und auch mit diesen Wünschen nicht so alleine zu fühlen.
Und wenn Sie 3 Wünsche frei hätten?
Auf welcher Ebene? Weltweit oder deutschlandweit?
Das würde ich völlig Ihnen überlassen.
Ui, ich fange mal auf der deutschen Ebene an. Ich stecke das mal nicht zu hoch. Ich würde mir wünschen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das Menschen ermöglicht, mit weniger Druck, mit weniger finanziellem Druck irgendwie für sich zu überlegen, was ist das, was ich wirklich machen will, was mich wirklich glücklich macht. Weil ich glaube, dass viele Leute, wenn sie das hätten, ihre Bullshit-Jobs aufgeben würden. Die wenigsten Leute, die ich treffe, auch in meiner Praxis, die so im Marketing arbeiten, erleben das wirklich als sinnerfüllend, was sie da machen. Und diese ganzen Leute könnten einfach sagen, nee, ich mache jetzt was anderes. Ich pflanze jetzt Bäume oder ich mache jetzt Projekte mit Kindern oder werde Fußballtrainer oder keine Ahnung. Also die würden, glaube ich, andere Sachen machen, die vielleicht auch für unsere Gesellschaft sinnvoller wären. Manche vielleicht auch nicht, aber das wäre dann für mich auch vollkommen in Ordnung. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen fände ich gut. Eine Gemeinwohlökonomie wäre mein zweiter Wunsch, wo es eben nicht mehr um Quartalszahlen geht, man so eine Langfristperspektive reinbekommt. Was ist das, was wir mit dem, was wir als Unternehmen machen, beitragen können dafür, dass Gesellschaft gut gelingt und dass es Menschen gut geht? Weil das ist ja eigentlich das Ziel. Nur irgendwie schaffen wir es immer mit dieser Datengetriebenheit und dieser Geldlogik nicht so ganz, das umzusetzen. Und mein dritter Wunsch, aber das ist jetzt sehr psychologisch, wäre, dass es ein Bewusstseinswandel bei uns allen gibt und dass wir ein besseres systemisches Verständnis bekommen. Also, dass wir wieder verstehen, was es heißt, dass wir Teil eines Ökosystems sind, ohne dass wir nicht leben können. Und dass wir wieder verstehen, was es heißt, dass wir Teil einer Gesellschaft sind. Also, dass Gesellschaft und Infrastruktur und alles das nicht etwas ist, was wir konsumieren, sondern etwas, was wir gestalten. Und da gehört auch dazu, dass wir verstehen, dass wir die Wirtschaft sind. Also egal, ob wir konsumieren, also Sachen kaufen, ob wir sie bauen, ob wir UnternehmerInnen oder ArbeitnehmerInnen sind. Wir alle sind ja irgendwie die Wirtschaft, die den Planeten zerstört. Also wir könnten das auch ändern. Und gerade in unserer Demokratie, dass wir verstehen, dass wir auch die Politik sind. Und nicht nur einmal alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuz machen, sondern dass PolitikerInnen genauso Menschen sind wie wir mit Begrenzungen und vielleicht auch manchmal Informationsdefiziten und vielleicht auch ideologischen Informationsverzerrungen, aber dass man mit denen reden kann und dass wieder Respekt davor da ist, was die für einen krassen Job machen für uns alle und dass wir Politik auch nicht als etwas verstehen, was man ertragen muss und dann vielleicht ab und zu mal meckert, sondern wo man Einfluss nehmen kann und soll. Und dass es auch mehr Partizipationsmöglichkeiten in dem Bereich gibt, wo Leute wirklich ihre Kreativität, ihre Zukunftswünsche, ihre Ideen einbringen können.
Ja, selbstwirksam werden.
Ja.
Haben Sie noch eine Buchempfehlung zum Abschluss für die Hörerin? Sie hatten ja schon die Zukunftsbilder 2045 genannt.
Ja, ich glaube, so passend zum Thema Zuversicht und die Fortschritte sehen, kann ich empfehlen von Hannah Ritchie, Hoffnung für Verzweifelte. Die Frau arbeitet bei Our World in Data. Das ist eine Organisation, die sehr datenbasiert guckt, wo stehen wir gerade? Und sie hat sich sozusagen mit dem Buch die ganzen planetaren Krisen angeguckt und hat gesagt, wo stehen wir da gerade wirklich und wie schlimm ist es? Aber auch, wo sind wir schon vorangekommen? Weil man diese ganzen Fortschritte meistens nicht so zu sehen bekommt. Und das fand ich sehr schön.
Das ist doch ein sehr positiver Abschluss. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Also ich habe zumindest eine ganze Menge gelernt, wie bei fast jedem Podcast. Ich hoffe, bald alle Zuhörerinnen und Zuhörer wieder beim nächsten Podcast dann auch zwar nicht sehen, aber zumindest hören zu können. Bis dahin, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.